ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in unserem neuen Studio. Die Kiewer Regierung hat heute zwar einen Osterfrieden ausgerufen, aber die Probleme im Land kann dieser Gewaltverzicht über die Feiertage offenbar nicht lösen. Unsere Tagesthemen. Im Ukraine-Konflikt bleiben die Fronten verhärtet. Der Kapitän des Fährunglücks vor Südkorea verteidigt sein Handeln. Und das Berliner Stadtschloss bangt um seine barocke Fassade. Die Ukraine ist ein gespaltenes Land. Der östliche Teil neigt Russland zu, der westliche Teil drängt nach Europa. So hört und liest man es überall, aber stimmt das überhaupt? Nehmen wir den Fußball. Schachtja Donetsk, das ist zurzeit der Tabellenführer der ukrainischen ersten Fußballliga. Heute spielte diese Mannschaft gegen den Lokalrivalen Metallurg Donetsk. Normalerweise sind sich die Fans dieser beiden Clubs alles andere als grün, vorsichtig gesagt. Um und auf dem Platz aber war den meisten Fans dieser Clubs trotz aller Differenzen heute eines wichtig. Sie sind nicht für eine gespaltene, sondern für eine einheitliche Ukraine. Golinä Atay.
Der FC Schachtar ist mein Leben, sagt er. Der Verein und die Ukraine, die zwei wichtigsten Dinge für Raman Salavej, 23. Im Winter knapp dem Tod entronnen, als er mit anderen Ultras gegen die Schlägertrupps der alten Regierung kämpfte. Ja, sehen Sie, die Einheit der Ukraine, das ist das, was uns Fans alle zusammenhält. Und interessant ist übrigens auch, dass wir schon gegen unsere schlimmsten Gegner gespielt haben und uns wegen der Ukraine verbrüdert haben mit ihnen. Der Dollar steigt, der Benzinpreis explodiert. Raman arbeitet als Lagerarbeiter, seine Mutter ist Putzfrau. Für 90 Minuten kann er durchatmen, so wie viele hier. Die Verkäufe sind eingebrochen. Ich habe noch 2 Wochen, dann werde ich auf der Straße stehen. Singt unsere Hymne langsam, sagt Raman, ganz bedächtig, Zeile für Zeile. Die Mehrheit im Stadion singt mit. Einige pfeifen. Hinter dem Tor steht, wir sind eins und vereint. Eines der typischen Ultralieder ist auf Ukrainisch. 2:1. Beim Lokalderby hat Schachtar gegen Metallurg gewonnen. Raman hat sich gegen die Pfeifenden im Stadion durchgesetzt. Die ukrainische Hymne, die kam wie immer aus der Seele. Ein super patriotischer Moment, weil wir in einem modernen Land leben wollen. Glauben Sie mir, sagt er noch, die Mehrheit sei für die Ukraine. Die anderen, die hätten nur die lauteren Stimmen.
Ganz egal, ob es den Maidan und das Zentrum von Kiew betrifft oder die zahlreichen von pro-russischen Separatisten besetzten Gebäude im Osten der Ukraine. Das Ergebnis der Krisengespräche in Genf war an einem Punkt eindeutig: Entwaffnung aller illegalen Milizen und Räumung aller besetzten Gebäude und Plätze. Das Problem bei den Genfer Vereinbarungen ist aber leider, dass sie bei den von der Krise aufgeheizten Menschen in der Ukraine auf Widerstand stoßen. Im Osten sowieso, aber auch in der Hauptstadt Kiew rund um den Maidan. Und das zu ändern, das ist sicher eine der großen Schwierigkeiten bei der Lösung dieser Krise. Ina Ruck.
Kiew lebt mit den Barrikaden. Seit fast 5 Monaten. 5 Monate Zelte, Lagerfeuer, das Herz der Innenstadt blockiert. Von Räumung auch in diesen Tagen keine Spur, trotz der Vereinbarung von Genf, nach der alle besetzten Gebäude und Plätze in der Ukraine geräumt werden sollen. Den Maidan-Besetzern ist das egal. Sie bleiben. Genf, das betrifft die Separatisten im Osten. Die haben nicht nur einen Platz besetzt, sondern ganze Städte. Die müssen abziehen, nicht wir. Die Russen legen Genf so aus, wie sie wollen, und wir legen es anders aus. Alle verstehen das, das ist ein Spiel. Ehrlich gesagt, diese Genfer Resolution, das sind leere Worte. Die Kiewer flanieren zwischen den Barrikaden. Kaum einer beklagt sich. Zwar ist die wichtigste Verkehrsader durch die Innenstadt blockiert, sind ganze Buslinien umgeleitet. Doch der Maidan, sagt jeder, den wir fragen, soll bleiben. Als trauten sie den Besetzern hier mehr zu als der eigenen Regierung. Solange nicht klar ist, was wird mit unserem Land, sollen die Barrikaden bleiben. Ich war selbst wochenlang hier. Wir haben bald Präsidentschaftswahlen. Bis dahin brauchen wir den Maidan noch. Seitenwechsel. Ganz ähnlich argumentieren sie in Donetsk, bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. Hier wollen sie ein Referendum nach dem Vorbild der Krim. Von Räumen der Barrikaden auch hier keine Spur. Freiwillig entwaffnen, wie dumm muss man sein, sagt sie dem russischen Fernsehen. Erstmal sollen die in Kiew die Waffen abgeben, die haben das doch angezettelt. In Kiew ist der Maidan längst auch Gedenkort. Mehr als 100 Menschen starben hier. Die Schuldigen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, steht auf dem Schild. Für viele auch das ein Grund, den Maidan noch nicht zu räumen.
Der russische Präsident Putin hat sich heute auch gemeldet. Er sagte, dass er trotz der Ukraine-Krise Chancen für ein besseres Verhältnis des Westens zu Russland sieht. Und zugleich hat er zugegeben, dass Russland im Zuge der Krise seine Truppen an der ukrainischen Grenze verstärkt habe. Stefan Niemann in Washington. Nun haben wir dazu Präsident Obama gehört. Er hat seinerseits heute Russland nochmal mit schärferen Sanktionen gedroht. War das nur rhetorisch oder ist das ernst gemeint?
Nun, auch das Weiße Haus übt sich in den vergangenen Wochen natürlich im verbalen Muskelspiel, aber so kleinteilig die Sanktionsdrohungen auch sein mögen, man sollte sie ernst nehmen. Es geht ja jetzt konkret Gerüchten zufolge unter anderem um Putins Privatvermögen, das sich mutmaßlich auf Schweizer Geheimkonten befinden soll. Das Weiße Haus hat dies freilich bis jetzt weder bestätigt noch dementiert, aber Obama ist klar, dass er im Moment sehr viel machtloser wirkt als Putin, der den starken Mann gibt da auf der Bühne. Und Obamas Strategie scheint nun zu sein, Russland Schritt für Schritt zu isolieren. Also das Land, dem er selbst in die Welthandelsorganisation verholfen hatte und zu dem er ein neues partnerschaftliches Verhältnis aufbauen wollte. Unser Eindruck hier in Washington ist jetzt, dass der US-Präsident darauf setzt, dass der fallende Rubel, die fallenden Börsen und die Kapitalflucht aus Russland langfristig Wirkung zeigen. Richtig abreißen darf der Draht nach Moskau natürlich nicht, weil die Amerikaner die Russen brauchen für viele internationale Krisen, Stichwort Iran oder Syrien.
Ja, deshalb schließt sich Stefan natürlich die Frage an, müsste Obama nicht auch auf die pro-westliche ukrainische Regierung Druck ausüben, damit diese Krise gelöst wird?
Das müsste er und das tut er wohl auch, aber etwas weniger laut und vernehmlich als dem Kreml gegenüber. Er möchte die neue Regierung in Kiew auch nicht öffentlich desavouieren. Aber wir wissen, dass Obama seinen Außenminister ja nicht mit Dollarmilliarden bedingungslos nach Kiew geschickt hat, um die neue Regierung zu beschenken. Daran sind Bedingungen geknüpft. Die Amerikaner drängen darauf, die zu nationalistischen Töne zu dämpfen und hoffen, dass die Demokratisierung vorankommt, hoffen, dass rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden und drängen auch darauf, die Rechte der Minderheiten zu schützen. Und sei es, um Moskau nicht einen weiteren Vorwand für Übergriffe zu geben.
Vielen Dank, Stefan Niemann, nach Washington. 3 Tage nach dem Fährunglück vor der Küste Südkoreas gibt es so gut wie keine Hoffnung mehr, noch Überlebende in diesem Wrack zu finden. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Jan Hofer.
Etwa 270 Menschen werden weiter vermisst. Die Staatsanwaltschaft wirft dem inhaftierten Kapitän vor, fahrlässig gehandelt und Menschen in Not im Stich gelassen zu haben.
Wo Hilfe kaum möglich ist. Kaltes Wasser, starke Strömung, keine Sicht. Tauchgänge am Wrack der Fähre sind lebensgefährlich. Nur 2 Bojen verraten noch, wo es sich befindet. Heute Morgen entdeckte ein Taucher durch ein Fenster 3 Leichen. Doch wegen umhertreibender Gegenstände und der begrenzten Zeit unter Wasser musste er zurück und konnte die Körper nicht bergen. Für die Angehörigen sind das die schlimmsten aller Nachrichten. Tag für Tag erleben sie ihre ganze Ohnmacht. Denn auch ein reuiger Kapitän bringt ihnen ihre Kinder nicht zurück. Der Mann wird der Öffentlichkeit vorgeführt und gesteht. Ich habe die Passagiere angewiesen, die Fähre zu verlassen. Und nach einer Zwischenfrage, später dann sagte ich ihnen, bleibt an Bord. Es war ja kein Rettungsschiff da. Zum Zeitpunkt des Unglücks steht auch nicht der Kapitän auf der Brücke, sondern die 3. Offizierin. Eine junge, noch unerfahrene Frau, die Strecke erstmalig befuhr. Auch sie wurde verhaftet.
Bei den traditionellen Ostermärschen sind heute bundesweit etwa 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration gab es in Berlin mit 1.000 Teilnehmern. Sie protestierten gegen Krieg und Rüstungsgeschäfte, auch mit Blick auf die Ukraine. Auch beim Ostermarsch Rhein-Ruhr in Duisburg und an den anderen Orten war die Beteiligung etwa so hoch wie im vorigen Jahr. Ein Lehrer der Odenwaldschule steht im Verdacht, Kinderpornografie zu besitzen. Nach einem Hinweis der australischen Polizei wurden in der Wohnung des Mannes bereits vor 10 Tagen Dateien und persönliches Material sichergestellt. Die Schule kündigte dem Pädagogen fristlos. Die Odenwaldschule wurde in den vergangenen Jahren von einem Missbrauchsskandal erschüttert, nachdem Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe bekannt geworden waren. In Polen ist der Opfer des gescheiterten Aufstandes im Warschauer Ghetto vor 71 Jahren gedacht worden. Am Denkmal der Helden des Ghettos wurden Kränze niedergelegt. Am 19. April 1943 hatten internierte Juden sich gegen die deutschen Besatzer aufgelehnt. Nach wenigen Wochen wurde der Aufstand von den Nationalsozialisten blutig niedergeschlagen.
Beschlossen hat es der Bundestag bereits vor einiger Zeit und im vergangenen Jahr wurde auch endlich der Grundstein dafür gelegt. Aber noch ist diese Fassade, naja, es ist eine Fassade und es ist eine quasi Riesentapete, denn 9000 Quadratmeter groß hing sie einst dort, wo in Berlins Mitte derzeit das Stadtschloss wieder entsteht. Das ist noch ein Rohbau, er ist auch nicht unumstritten, aber immerhin, im Gegensatz zu so manch anderem großen Bauvorhaben in der Hauptstadt, liegt das Schlossprojekt noch voll im Zeitplan, kann man nicht von jedem sagen. Nur die Fassade macht Probleme. Sie soll nämlich so aussehen wie vor 300 Jahren, sie soll barock aussehen und, zweite Idee, sie soll aus Spenden finanziert werden. Aber diese Idee bröckelt gerade offenbar gewaltig. Tina von Löhneisen.
Hier wird ein Schloss gebaut. Hier wird ein Schloss gebaut. Hier wird ein Schloss gebaut. Man muss es sich nur oft genug sagen, dann wird es auch wahr. Denn es muss wahr werden, alles andere undenkbar. Eine Dauerbaustelle in der Mitte Berlins. Es reicht, wenn man sie vor den Toren Berlins hat, in Form des siechenden Flughafenbaus. Und es spricht tatsächlich einiges dafür, dass es wahr wird mit dem Schloss. Alles im Zeitplan, das zweite Stockwerk schon im Bau. Eigentlich muss man sich also keine Sorgen machen, wenn nicht ständig irgendjemand reinreden würde.
Es sind tolle Leute, die tolle Ideen haben und in der Regel Laien sind und nicht kapieren, dass also so eine Baumaßnahme jetzt zu Ende geführt werden muss. Jetzt Ideen, wo wir in so einem Baustadium sind, zu spät kommen.
Also nicht immer alles durcheinander werfen bitte, sondern einfach mal durchbauen, einleuchtend. Wenn alles glatt läuft, steht hier im Jahr 2019 ein Ort der Weltkulturen. Ein Treffpunkt mitten in Berlin in Deutschland, der weit über das Land hinausweist. Großes also. Nur eine Klitzekleinigkeit fehlt noch, nämlich gut 50 Millionen Euro für die Barockfassade. Private Spender sind gefragt, jeder kann sich aussuchen, wie das eigene Geld verbaut werden soll. Einiges ist schon weg. Der Adler im Mezzaningeschoss zum Beispiel verkauft. Die Balustrade verkauft. Aber da geht noch was, sagt der oberste Spendeneintreiber.
Wir haben 2010 2,5 Millionen Euro gesammelt und 2013 9,1 Millionen. Das ist in 3 Jahren eine Verdreifachung der Spendensumme. Und warum soll es nicht weiter sich steigern?
Wenn das Schloss erstmal mehr als ein Rohbau ist, werden die Menschen auch mehr spenden, so die Hoffnung. Und wenn nicht?
Wir haben die Logistik jetzt hier so aufgebaut, dass wir auch Teile der historischen Fassade weglassen müssen, wenn wir es nicht finanziert bekommen.
Weglassen? Den barocken Zierrat? Das war es doch, was die Schlosskritiker immer wollten. Einen modernen Bau anstatt des historisierenden Wiederaufbaus. Alles quasi Ostfassade. Die eine moderne Außenwand in Franco Stellas Entwurf.
Nein, es wird schon ein bisschen mehr sein. Also die Grundelemente der historischen Fassade werden wir auf jeden Fall bauen.
Ach so. Also Kritiker, zu früh gefreut. Und vielleicht ist hier ja wirklich Großes im Gange. Etwas, für das es sich lohnt, über die barocke Fassade hinwegzuschauen. Wer weiß. Bis auf Weiteres jedenfalls wird hier ein Schloss gebaut. Basta.
Und wir kommen zum Sport und damit natürlich zur Fußball-Bundesliga, wo heute einige Mannschaften darauf gehofft haben, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu gewinnen. Eine davon war der ehemalige Meister aus Bremen, Katja Wunderlich.
Werder Bremen darf sich vorerst entspannt zurücklehnen. Beim 3:1 Heimsieg gegen Hoffenheim bewiesen die Norddeutschen eine tolle Moral und beseitigten damit wohl die größten Zweifel am Klassenerhalt. Mit jetzt 36 Punkten hat sich die Mannschaft von Robin Dutt einen guten Vorsprung auf die Abstiegszone erkämpft und darf sich vor allem bei Raphael Wolf für die 3 Punkte bedanken, denn der Schlussmann parierte in den letzten Minuten einen Elfmeter. Die Gäste aus Hoffenheim dagegen haben einen wichtigen Schritt Richtung Europa League vertan.
Das haute sogar Werder-Trainer Robin Dutt um. Sein Team überraschte gegen Hoffenheim mit einem leidenschaftlichen und erfolgreichen Auftritt.
Hatte ich, glaube ich, die falschen Stollen drauf, um nicht zu sagen, gar keine drauf. Gefühlswelt war natürlich vor allem in den letzten 10 Minuten sehr aufgewühlt.
Nervenaufreibend von Anfang an. Der Dämpfer für die Bremer Aufbruchstimmung nach nicht einmal 3 Minuten durch Kevin Volland. Doch statt lange Trübsal zu blasen, peitschen die Fans ihre Spieler wieder nach vorne. Und Philipp Bargfrede zum 1:1 Ausgleich.
Die Fans haben da wirklich ein Riesengespür für hier in Bremen. Die sind immer da, wenn wir sie wirklich brauchen, dann unterstützen sie uns und treiben uns. Die ganze zweite Halbzeit haben sie uns nach vorne getrieben.
Das belohnte Santiago Garcia nach dem Seitenwechsel mit der Führung. Zu toppen war diese Erleichterung nur durch eines, den gehaltenen Elfmeter von Raphael Wolf gegen Sead Salihovic. Aus Sicht der Bremer machte der Treffer von Nils Petersen den Freudentaumel perfekt. Ein 3:1 gegen den Abstieg.
Rein rechnerisch, denke ich, ist ja noch möglich. Solange ist es nicht durch, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt.
Vor allem die Bremer Fans sind optimistisch, dass sie auch kommende Saison eine Erstligamannschaft anfeuern.
Ebenfalls nichts für schwache Nerven war heute die Begegnung Freiburg gegen Mönchengladbach. In einer äußerst turbulenten Partie setzten sich die Breisgauer mit 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach durch und haben sich damit ein ordentliches Polster auf den Relegationsplatz 16 zugelegt. Mit dem Abstieg sollten die Freiburger eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Freiburgs Trainer Christian Streich inmitten seiner Mannschaft. Die Erleichterung war spürbar, doch noch ist man vorsichtig.
Natürlich ist es jetzt eine gute Ausgangsposition, die wir haben, aber wir wissen, dass es rechnerisch noch alles möglich ist.
In der ersten Halbzeit Mönchengladbach das bessere Team, 9. Minute Hermann mit dem 1:0. Christian Streich fand in der Halbzeit wohl die passenden Worte, denn nach dem Seitenwechsel Freiburg besser im Spiel, 51. Minute Adnur Mehmedi mit dem Ausgleich. Danach 2 Szenen, die der Partie die Wende brachten. Erst der verschossene Elfmeter von Dems, kurz darauf Gelb-Rot für Xhaka. Freiburg nutzte die Chance. Oliver Sorg mit dem 2:1 in der 71. Spielminute. Nur 1 Minute später Darida mit dem 3:1. Adnur Mehmedi erhöhte in der 87. Minute noch auf 4:1. Ehe unmittelbar vor dem Ende Borussia Mönchengladbach mit dem Treffer zum 2:4 für den Endstand sorgte. Ernüchterung bei den Gästen.
Wir müssen ja froh sein, wenn wir jetzt in die internationalen Plätze kommen. Wir haben 3 sehr, sehr schwere Spiele, die man alle verlieren kann.
Freiburg feiert den 4. Heimsieg in Folge und hat nun gute Chancen auf den Klassenverbleib.
Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Mainz 4:2, Augsburg-Berlin 0:0, Braunschweig-München 0:2. Hamburg-Wolfsburg 1:3. Bereits am Donnerstag gewann Hannover in Frankfurt mit 3:2. Morgen trifft dann noch Nürnberg auf Leverkusen und Stuttgart empfängt Schalke. Die Tabelle auf den vorderen Plätzen, keine Veränderungen. Meister München, Dortmund und Schalke auf den direkten Champions-League-Plätzen. Wolfsburg jetzt auf dem Qualifikationsrang. Leverkusen, Mönchengladbach und Mainz zurzeit auf Europa-League-Kurs. Die zweite Hälfte. Werder Bremen auf Rang 11 so gut wie gerettet. Frankfurt, Freiburg und Hannover nur noch mit kleinen Abstiegssorgen. Stuttgart 1 Punkt vor der Abstiegszone. Dort Hamburg, Nürnberg und schlusslich Braunschweig. Während sich die Bayern noch gegen Real Madrid behaupten müssen, steht zumindest bei den Frauen schon ein deutsches Team im Finale der Fußball-Champions League. Heute trennten sich Turbine Potsdam und der VfL Wolfsburg mit 0:0 im Halbfinal-Hitspiel. Welche der beiden Mannschaften im Finale am 22. Mai in Lissabon stehen wird, zeigt sich beim Rückspiel am Sonntag in einer Woche in Wolfsburg.
Lewis Hamilton dominiert das Qualifying zum Großen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit. Zum 3. Mal in dieser Saison gelingt es dem Briten damit, von der Pole Position zu starten. Regen und eine nasse Fahrbahn erschweren die Zeitenjagd für die Piloten. Daniel Ricciardo kommt am nähersten an Hamilton heran. Der Teamkollege von Sebastian Vettel hat allerdings schon eine halbe Sekunde Rückstand. Der Seriensieger und Titelverteidiger selbst fühlt sich in seinem Boliden noch nicht gänzlich wohl. Vettel wird immerhin Dritter. Hamilton unterstreicht erneut die momentane Stärke von Mercedes.
Ob Sie auch auf Erfolgskurs sind, verraten gleich die Lottozahlen. 3, 4, 25, 46, 47, 48. Die Superzahl, die 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Vielleicht feiern Sie ja mit einem schönen Lottogewinn morgen das Osterfest und damit zurück zu Thomas Roth.
Ja, das hoffen wir alle, dass wir das zum Beispiel so feiern könnten. Vielen Dank, Katja. Der Osterhase ist zu dieser Stunde ganz sicher in freier Wildbahn schon dabei, allerhand Eier zu verstecken. Und es sollte ihn natürlich nicht interessieren, ob es dann trocken oder nass ist. Sven Blöger, uns interessiert das natürlich schon. Was für ein Wetter erwartet uns denn morgen, wenn wir dann diese Eier suchen?
Ja, Thomas Roth, das sieht gar nicht so schlecht aus für die meisten Menschen in Deutschland. Vor allen Dingen im Norden bei richtig viel Sonnenschein. Wer dann zu spät sucht am Ostermontag, wird dann doch den ein oder anderen Schauer oder ein kurzes Gewitter erleben. Gucken wir uns zunächst nochmal den heutigen Tag an, weil das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Schauen Sie mal hier in den Südwesten Deutschlands, Bad Bellingen, gerade mal 8 Grad. Und wenn man sich überlegt, dass der Südwesten ja sonst eine oft warme Region ist, war das wirklich frisch. Die Wärme gab es woanders, zum Beispiel Berlin-Müggelsee, da ging die Temperatur nämlich rauf auf 23 Grad. Und jetzt gucken wir uns den Satellitenfilm nochmal an. Sie sehen einerseits, wie sich die Wolken über Deutschland ein bisschen zurückziehen, wie dann aber jetzt neue von Osten zu uns reinkommen. Nur diese Wolken sind gar nicht so intensiv, vor allen Dingen im Norden nicht. Da sieht es nämlich gut aus, Sonnenausbeute. Wir haben Ihnen das mal dargestellt. 10 bis 14 Stunden ganz im Norden an der dänischen Grenze und im Ostseeumfeld. Da sind die höchsten Mengen zu erwarten. Wenn man dann hier vom Saarland runterschaut bis zur Schwäbischen Alb, dann sind gerade mal 2 bis 4 Stunden zu erwarten. Gucken wir jetzt als nächstes in die Nacht hinein. Da ist es so, über Bayern sind noch ein paar Schauer unterwegs. Hier Richtung Westen wandern sie, schwächen sich dabei ab. Und weiter im Norden, dort ist es oft sogar sternenklar. Die Temperaturen gehen dann zurück auf Werte so zwischen 6 und 11 Grad. Direkt am Bodensee geht es mal runter bis 3 Grad. Und wenn wir jetzt auf den Vormittag schauen, dann sieht es eben im Norden richtig schön aus. Sonst sind ein paar Wolken unterwegs, zunächst nur einzelne Schauer. Nachmittags fängt es dann schon ein bisschen an zu brodeln. Ein kurzes Gewitter kann mal dabei sein. Hier Richtung Nordrhein-Westfalen sieht es richtig gut aus. Da sind auch mal 22 Grad möglich. Für die meisten in Deutschland gibt es dann 16 bis 21 Grad. Der Wind aus nordöstlicher Richtung, vor allen Dingen hier ganz schön kräftig und frisch an Nord- und Ostsee. Dort ist es dann eben deswegen wegen des Windes auch kühler. Jetzt gucken wir auf die Aussichten, blicken auf 2 Tage mit warmem, wechselhaften Wachstumswetter, Ostermontag und den Dienstag. Kurz der 15-Tage-Trend, in diesem Fall für Leipzig. Auch nach Ostern bleibt es warm. Und Thomas, was man sagen kann, die Ostereier draußen zu suchen, das klappt morgen.
Also vielen Dank, Sven. Machen wir uns dran. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau meldet sich um 1.20 Uhr. Wir sind natürlich morgen am Ostersonntag wieder für Sie da. Und eines nicht vergessen, das neue Tagesthemenstudio ist nicht unser, es ist Ihr Studio. Kommen Sie gut durch die Nacht.